Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Bratapfel ist sehr gut. Und es gibt vor allem auch Apfelchips, das müsst ihr auch mal probieren. Und im Obstsalat ist er auch sehr gut. Da darf Apfel nicht fehlen. Mögen Sie Äpfel?
Ja, am liebsten rote, roh, zum Frühstück. Vitamine. Es gibt auch im Englischen die Aussage, eat an apple a day keeps the doctor away.
Erstens schmeckt es total gut und er ist sehr gesund, sehr nährreich und oft auch ein Ersatz für eine Süßigkeit. Und dann hat er einfach auch einen historischen Hintergrund, also bis hin zurück zur Bibelgeschichte, zur Entstehungsgeschichte.
Ja.
Der Apfel. Pausbackig und rot oder verschrumpelt und grün. Fallobst, Mostapfel, Apfelsaft, Apfelmus. Ein Tag ohne Apfel, das ist angeblich ungesund und in Deutschland kaum vorstellbar. Kaum eine andere Frucht ist so allgegenwärtig auf dem Teller.
Meine Mama hat mir auch öfters Apfelschnitze gemacht. Und das ist ein Zeichen von Zugewandtheit. Mache ich meinen Kindern auch.
Das ist auch sehr lecker, ein Teller mit Äpfeln drauf.
Aber auch in der Religion, in Kunst, Mythen, Märchen und im Brauchtum hat der Apfel seit jeher eine große und vielschichtige Bedeutung, weiß Daria Pezzoli-Oliati, Religionswissenschaftlerin an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Der Apfel ist eine riesige Inspirationsquelle für die Religionsgeschichte. Und der Apfel übernimmt ganz unterschiedliche Bedeutungen. Zum Beispiel der Apfel steht für Unendlichkeit, aber auch für den Tod oder für Jugend, Verführung. Man kann Äpfel mit Sünde verbinden oder mit Liebe, mit Frieden, mit Wissen, Wissensgier, mit der Natur, Gesundheit, Schönheit, Weiblichkeit, Streit und Eifersucht. Egal, wohin man schaut, findet man Äpfel.
Und das schon seit mehreren tausend Jahren. Einst dienten Wildäpfel als Nahrung für große Säugetiere, die zum Ende der letzten Eiszeit ausstarben. Später sorgte der Mensch über die Seidenstraße dafür, dass sich Apfelbäume in vielen Regionen Asiens und Europas ausbreiteten. Überreste aus archäologischen Stätten zeugen davon, dass Menschen seit mehr als 10.000 Jahren Wildäpfel in ganz Europa und Westasien sammelten. Heute wird der Apfel als Kulturpflanze angebaut. Es gibt viele verschiedene Sorten, über 5.000, und es gibt sie überall zu kaufen. Genug Äpfel für alle.
Ich liebe Äpfel und ich brauche auch mindestens einen Apfel pro Tag. Und ich habe auch ein paar Lieblingssorten. Leider gibt es oft zu kaufen nur immer dieselben Sorten.
Was man in diesen Supermärkten kriegt, ist weltweit immer dieselben Äpfel sind. Das ist etwas frustrierend. Gell? Ja. Es gibt ja eigentlich 40 oder 50 oder noch mehr Apfelsorten, gell? Und die verschwinden alle.
Und ich finde Äpfel auch wahnsinnig schön zum Anschauen. Ich finde diese wilden Äpfel am schönsten und die so ganz unterschiedlich in ihrer Form und ihrer Größe sind. So ist das Leben.
Also hier ein wunderbares Panorama, sitzen wir am schönen Bänkchen. So fühlt sich für mich ein bisschen, auch wenn das jetzt eine Stadtperspektive ist, aber schon ein bisschen Paradies an, oder? Ich meine, die Berge, Sonne, tausende verschiedene Früchte, ein alter schöner Bauernhof. Und die Hauptsache sind aber Äpfel.
Zwischen Apfelbäumen, mitten im Chiemgau. Zu Besuch beim Apfelbauer Georg Loferer. Rund um den alten Hof nichts als Bäume. Apfel- und Birnbäume, Streuobstwiesen. Georg Loferer ist sozusagen unter Äpfeln und Birnen aufgewachsen. Er kennt sich aus, ein echter Pomologe. Auch wenn in den Supermärkten vor allem Elster, Topaz, Granny Smith oder Boskop angeboten werden, gibt es doch so viel mehr Sorten und Arten, berichtet er. Im Auftrag der Regierung von Oberbayern sucht er alte Apfelbäume, heimische Sorten rund um die Bauernhöfe im Alpenvorland. Von den heimischen Arten gibt es zum Teil nur noch ein, zwei Exemplare. so wie auf seinem Hof südlich von Rosenheim. Hier steht ein ganz besonderer Apfelbaum, eine Sorte, die nur hier wächst. Die Loferers nennen ihn seit Generationen Paradiesapfel.
Dieser Paradiesapfel, der nicht bestimmbar ist, weder genetisch noch pomologisch, der wird nur bei mir auf dem Hof so bezeichnet, aber schon seit Generationen. Und tatsächlich haben wir nur in der Gemeinde Rohrdorf und der Gemeinde Sammerberg solche gefunden. Wo die herkommen, wissen wir nicht. Aber es hat bei mir auf dem Hof früher da 20 oder so von denen gegeben. Also es war der Hauptapfel, mal der Talhammerapfel, mal der gesagt hat, weil wir den halt in rauen Mengen gehabt haben. Und sonst war der eigentlich kaum verbreitet.
Und wer kam auf die Idee, den dann Paradiesapfel zu nennen?
Ich weiß nicht, warum er so heißt. Keine Ahnung. Also der ist einfach uns so genannt worden.
In der Familie?
In der Familie, ja. Sonst eigentlich nicht. Aber ich weiß nicht, warum er so heißt. Er ist natürlich ganz rot. Er ist rot gestreift, sehr haltbar. Er ist mit Sicherheit nicht der beste Speiseapfel. Also er ist schon ein guter Speiseapfel. Er hat jetzt kein besonderes Aroma. Und er ist natürlich relativ druckempfindlich. Ja. Und diese Druckempfindlichkeit erklärt, warum der zum Beispiel es nie schaffen würde, so eine Handelssorte zu werden, weil das einfach zu empfindlich vom Druck her. Aber natürlich, er ist robust, die Bäume werden weit über 100 Jahre alt, extreme Erträge, also wirklich einfach von der Masse her, egal ob Saft, Dörn, Most, für alles geeignet. Es wäre so eine klassische, robuste Streuobstsorte.
Der Paradiesapfelbaum steht auf Georg Loferers Hof in Bayern. Aber gab es ihn auch wirklich, den Apfel im Paradies? Religionswissenschaftlerin Pezzoli Olliati.
Es gibt einfach sehr viele Geschichten über Äpfel. Und in vielen religiösen Traditionen, die in Europa relevant sind, findet man Äpfel. Zum Beispiel in der griechischen Antike finden wir einen besonderen Garten mit Bäumen, die goldene Äpfel tragen. Und dieser Wald wird von mythologischen Figuren, die Hesperiden, gehütet und auch von einer Schlange. Aber trotzdem schafft es Herkules einmal, einen dieser Äpfel zu stehlen.
Und dieser goldene Apfel kommt wieder vor in einer anderen Geschichte, in der des Urteils des Paris. Dieser Jüngling muss entscheiden, welche der drei schönen Göttinnen, Athena, Aphroditis oder geläufiger Aphrodite oder Hera, die schönste ist.
Und jene, die am schönsten ist, bekommt diesen goldenen Apfel. Paris entscheidet sich für Aphroditis. Und Aphroditis beschenkt ihn mit der Liebe der noch schöneren Helena, was dann zum Trojanischen Krieg führt. Und daraus sieht man diese Doppeldeutigkeit des Apfels. Einerseits ist der Apfel etwas sehr Schönes, was für Sinnlichkeit und Schönheit und Weiblichkeit, auch Erotik steht. Aber andererseits wird es dann zum Zankapfel, also Streit, Neid, Eifersucht. Weil die anderen zwei Göttinnen waren überhaupt nicht erfreut, dass Paris sich für Aphroditis entschieden hat. Das wäre so ein Beispiel vom Apfel in seiner Zweideutigkeit innerhalb der griechischen Mythologie.
Auch in der germanischen Mythologie spielen Äpfel eine bedeutende Rolle. Angeblich pflanzten die Germanen Apfelbäume rund um ihre Häuser zum Schutz vor Unheil. In der christlichen Tradition ist der Apfel die wohl wichtigste Frucht. Der französische Schriftsteller Gustave Flaubert hat sogar gesagt, die Grundlage des Christentums ist der Apfel. Angefangen im sogenannten Hohelied der Liebe im Alten Testament.
Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Liebster unter anderen Männern. In seinem Schatten möchte ich ausruhen und seine Früchte genießen.
Der Apfel kommt in der Bibel vor und da dürfte es sich bei den Belegen, wo im Hebräischen Tapuach steht, auch tatsächlich um einen Apfel handeln. Das wird zwar immer wieder bezweifelt, weil man eben auch an Alternativen denken kann, aber selbst grabungsarchäologisch sind da aus dem ersten Jahrtausend entsprechende Exemplare aufgefunden worden, sodass eigentlich nichts dagegen spricht, eben bei dem Hebräischen Tapuach tatsächlich an diverse Apfelsorten zu denken.
Meint Martin Arnett, Professor für alttestamentliche Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Äpfel kommen im Alten Testament im Wesentlichen im erotischen Kontext vor, positiv bewertet. Im Hohelied der Liebe gibt es entsprechende Belege.
Wo eben der Duft des Atems der Frau mit einem Apfel verglichen wird oder die Kulturpflanze Apfelbaum in einem wilden Garten dann eben mit dem Mann. Also die Metaphern beziehen sich da auf beide Geschlechter.
Auch wird der Apfel in der Bibel verglichen mit der wohlgesetzten Rede, die so sein soll wie goldene Äpfel, sagt Martin Arnett. Die Frucht und der Wert des Edelmetalls werden im Alten Testament in Sprüche 25, Vers 11 metaphorisch verschränkt.
Wie goldene Äpfel auf einer silbernen Schale, so ist ein rechtes Wort zur rechten Zeit.
Wo allerdings nicht vom Apfel die Rede ist, in einer der wohl bekanntesten Geschichten des Alten Testaments, der Erzählung von Adam und Eva im Paradiesgarten in der Genesis. Von der Schlange verführt, pflückt Eva eine Frucht vom Baum der Erkenntnis. Erst ab dem 3. Jahrhundert nach Christus ist in Westeuropa in diesem Zusammenhang von einem Apfel die Rede.
Da ist im Hebräischen eben nur von einer Frucht die Rede und die Ostkirche deutet die Frucht eher auf die Feige, weil die Feige die einzige ist, die eben in der Erzählung selber erwähnt wird, nicht die Blätter des Feigenbaums, die dann als Schutz nach dem Sündenfall gelten, während in der westlichen Welt sich der Apfel tatsächlich durchgesetzt hat über eben ein Wortspiel im Lateinischen. Nicht? Man kann von malum reden, dann ist es das Böse, oder von malum, langes A, dann wäre es der Apfel, nicht malus, dann eben der Apfelbaum. Und da sich die Erzählung im Wesentlichen um den Baum der Erkenntnis des Guten und des Malum, also des Bösen, rangt, hat sich das dann von daher als Wortspiel nahegelegt. Aber gibt der ursprüngliche Text so natürlich nicht her.
Aufgrund seiner Kugelform wurde dem Apfel aber noch eine weitere symbolische Bedeutung zugeschrieben. Bereits bei den Griechen und Persern galt der Apfel als Herrschaftssymbol. Und auch in der Bibel wird diese Symbolik übernommen, weiß Martin Arnett.
Die Bibel lebt ja von einer, vor allen Dingen durch den Apostel Paulus, grundlegenden Gegenüberstellung von altem Adam und dem neuen Adam, der dann eben der Christus ist. Und entsprechend verschränken sich dann auch mit der Zeit eben die Symbole.
Der Apfel wird zunehmend auch zu einem positiven Symbol der Erlösung. Immer verbunden mit Christus, dem neuen Adam. Nicht nur Weihrauch, Myrrhe und Gold gab es angeblich als Geschenke für das Jesuskind in der Krippe.
Es gibt etwa eine nette Legende, wonach die heiligen drei Könige beim Jesuskind ihre Geschenke abgeliefert haben, auch noch eine alte Frau, nämlich die Eva, vorbeikommt und dem Jesuskind eben einen Apfel mitbringt. Und da ist natürlich die Umwertung des Malum-Apfels neben zu einem Heilsymbol. Deswegen hängt ja bei uns am Weihnachtsbaum auch noch der Apfel dran, nicht, wenn auch in Gestalt mittlerweile eben einer Kugel.
Weihnachtskugeln sind also eigentlich Äpfel. Manche Menschen hängen auch echte Äpfel, manchmal auch vergoldet, an ihren Christbaum. Die Weihnachtsbaumtradition ist ja noch relativ jung. Aber auch der viel ältere heilige Nikolaus, der angeblich im 4. Jahrhundert in Kleinasien wirkte, bringt Äpfel, die Frucht der Erlösung. Der Brauch geht auf eine Legende um den guten Bischof zurück. Nikolaus schenkte angeblich einem armen, verschuldeten Mann einen wertvollen Apfel, den er selbst einmal vom Kaiser bekommen hatte.
Dieser Apfel war rundherum mit kostbaren Edelsteinen besetzt. So nahm Nikolaus den Apfel und schlich in der Nacht heimlich zu der Wohnung des armen Mannes. Er stieß ganz vorsichtig das Fenster auf und legte den wertvollen Apfel heimlich auf die Fensterbank. Dann ging er mit leisen Schritten wieder nach Hause zurück. Am nächsten Morgen entdeckte die jüngste Tochter den kostbaren Apfel auf der Fensterbank. Sie weckte sogleich den Vater und ihre beiden Schwestern. »Uns hat bestimmt der Nikolaus geholfen«, rief sie überglücklich. So konnte der arme Mann all seine Schulden mit dem vergoldeten Apfel bezahlen. Er brauchte nicht ins Gefängnis zu gehen und seine Tochter brauchte nicht verkauft zu werden.
Oft wird Nikolaus von Myra daher mit Äpfeln dargestellt Und nicht nur er, weiß Religionswissenschaftlerin Daria Pezzoli-Oliati von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Maria mit dem Apfel ist eine Art Relektüre der Figur von Eva. Eva mit dem Apfel führt die Sünde in die Welt. Und Maria als Mutter Christi verleiht der Welt diese Möglichkeit der Rettung. Und interessanterweise kommt der Apfel dann schon wieder vor, aber in diesem Fall in eine positive Bedeutung. Es ist nicht mehr der Apfel der Sünde, sondern es ist der Apfel des Heilands, der Apfel der Hoffnung und der Rettung der Menschen.
Gibt es ja im Mittelalter viele Darstellungen, nicht, wo gerade der Paradiesesbaum eben zweigeteilt ist. Die Eva teilt den Apfel aus und die Maria auf der anderen Seite pflückt eben die Hostie genau von demselben Baum. Da verschränken sich eben über diese Adamstypologie, alter, neuer Adam, dann natürlich auch die Fruchtsymbole.
Fügt Martin Arnett, Professor für Altes Testament, hinzu. Zurück zu Georg Loferer unter den Paradiesapfelbaum im Chiemgau. Der Pomologe fährt durchs ganze Alpenvorland auf der Suche nach einzigartigen Apfelsorten, die er vor dem Aussterben bewahren will.
Da sind viele Sorten dabei, die teilweise auch bei den Äpfeln interessante Eigenschaften haben. Also zum Beispiel besonders gute Saftäpfel, die zum Beispiel viel Säure mitbringen, was jetzt bei moderneren Sorten oft schwierig ist, wenn man Apfelsaft macht. Der schmeckt dann, sagen wir mal, relativ fad. Und da ist halt interessant, einfach diesen Genpool jetzt mal zu sichern, einfach mal zu schauen und das in so eine Art Achinoa einfach reinzupacken. Und dann von diesen Sorten, das ist dann eben sozusagen das langfristige Ziel, da wieder welche auszuwählen, die dann wieder wirklich in die Fläche kommen und dann auch sie wieder verbreiten.
Und haben Sie jetzt in einen Apfel irgendwo mal von Berchtesgaden bis ins Allgäu reingebissen und gedacht, boah?
In viele, muss ich sagen. Also es ist ganz viele, also ich verkoste da Jahrhunderte jedes Jahr. Man kann auch nicht sagen, generell ist es jede alte Sorte besser wie jede neue, sondern es ist einfach ganz ein breites Feld. Vielleicht auch als Tipp für den Konsumenten. Im Biobereich zum Beispiel momentan, es geht alles nur immer auf den Topaz und nur Topaz und Topaz und Topaz. Der Topaz ist kein schlechter Apfel, aber das ist natürlich wieder eine derartige Einengung auf eine Sorte. Das ist ganz, ganz schlecht im Prinzip oder ganz ungesund einfach, weil man sollte da einfach die Vielfalt schätzen und sollte vielleicht einmal verschiedene Äpfel kaufen, mal das probieren, mal das probieren. Klar, wenn jeder natürlich hingeht und sagt, wo ist der Topaz, und wenn der nicht da ist, dann geht er weiter, dann wird keiner einen anderen Apfel anbauen. Es gibt ja auch ganz interessante Formen oder Flammungen teilweise. Es gibt ja Sorten, die zum Beispiel gewisse Verwachsungen haben. Also wenn man zum Beispiel an den Himbeerapfel von Holowas denkt, der immer so eine ganz markante, fleischige Nase am Stiel hat und die Kerne klappern wie so ein Rassel. Also man kann den immer schütteln und die klappern wie so ein Kinderrassel und ist ganz rot. Das ist halt geschmacklich sehr, sehr gut, aber der ist halt optisch aufgrund dieser fleischigen Nase einfach raus, kann man sagen. Ja, aber eigentlich super Apfel.
Ein super Apfel zum Reinbeißen. Das dachte sich auch Schneewittchen im Märchen der Brüder Grimm, als ihm die Alte einen schönen roten Apfel anbot, dort bei den sieben Zwergen, wo Schneewittchen Zuflucht gefunden hatte.
Schneewittchen gelüstete es nach dem schönen Apfel, und als es sah, dass die Bäuerin davon aß, so konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut und sprach: »Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Diesmal können dich die Zwerge nicht wiedererwecken.«
Auch in den Märchen aus Tausend und einer Nacht kommen Äpfel vor. Und im schweizerischen Nationalepos Wilhelm Tell fällt der Schweizerin und Religionswissenschaftlerin Daria Pezzoli-Oliati auf.
Dass Wilhelm Tell auf einen Apfel schoss, um sich zu befreien von der habsburgischen Macht. Und warum es ein Apfel ist, schon wiederum eine gute Frage. Ich denke, es ist wiederum so ein Prototyp der Frucht, aber dadurch, dass es in dieser Geschichte ein Apfel vorkommt, bekommt dann der Apfel diese Bedeutung auch, also als etwas wiederum eine Begierde, ein sich emanzipieren wollen, und nimmt vielleicht diese Idee, die bereits in der Genesis-Geschichte ist, das ist die Frucht der Erkenntnis.
Und so reiht sich auch die Geschichte von Wilhelm Tell durch den Apfel in die Reihe der großen Mythen ein. Herkules, Paris, Adam, Nikolaus, überall Äpfel. Selbst der englische Physiker Isaac Newton wurde angeblich auf das allgemeine Gesetz der Schwerkraft gestoßen, als ihm während eines Mittagsschläfchens unter einem Apfelbaum ein Apfel auf den Kopf fiel. New York wird The Big Apple genannt. Computerhersteller benennen sich nach der Frucht. Die Beatles nannten ihr Plattenlabel Apple Records. Auch die bildenden Künste sind voller Äpfel.
Der Apfel kommt zum Beispiel sehr häufig im Stillleben vor. Und dort ist es ein Symbol von Vergänglichkeit. Sehr häufig findet man auch Würmer oder so Flecken auf diesen Äpfeln, sodass diese Vergänglichkeitsthematik sichtbar wird. Und es wird dort dann auch als Symbol, als Memento Mori, als Erinnerung an den Menschen, dass wir vergänglich sind und sterben werden, verwendet.
Heute steht der Apfel in den Augen der meisten Menschen vor allem für Gesundheit. An apple a day keeps the doctor away. Ein Sprichwort, das durchaus Sinn macht, meint Allgemeinärztin Martina Herzler.
Da ist sicherlich was dran, weil Apfel hat ja relativ viel Vitamin C von dem ganzen Obst und deshalb ist es sehr sinnvoll, einen Apfel jeden Tag zu essen. Außerdem ist es nicht nur wegen der Inhaltsstoffe, sondern auch allein das Kauen eines Apfels, das Runterbeißen, gut für die Zähne, man kaut es ordentlich. Und meistens ist es ja so, wenn man einen Apfel jeden Tag isst, isst man ja sonst auch noch anderes Obst und Gemüse und ernährt sich von daher schon gesünder als vielleicht andere Menschen. Und von daher denke ich, das macht sehr viel Sinn, dieser Spruch.
Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.
Dieser Ausspruch wird gerne Martin Luther zugeschrieben, was aber falsch ist, sagt der evangelische Theologe Martin Arnett.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es zu Martin Luther tatsächlich passen würde, nicht. Natürlich, man versteht den Sinn des Ganzen, nicht nochmal ein Hoffnungszeichen zu setzen. Also es stammt wohl aus dem Kirchenkampf, nicht aus der bekennenden Kirche. Da taucht das auf. Kann sein, dass es noch einen gewissen Vorlauf hat. Aber in der über 100-bändigen Weimarer Ausgabe der Lutherwerke findet sich das nicht.
Auch wenn das Zitat nicht vom großen Reformator stammt, das Pflanzen eines Apfelbaums als Symbol der Hoffnung ist für jeden verständlich. Auch davon lebt Religion und Glaube. Von Symbolen, die jeder versteht, die jeder kennt. Jeder weiß, wie ein Apfel sich anfühlt und wie er schmeckt. So wird Glaube erfahrbar. Und das Pflanzen eines Apfelbaums ist, auch ohne Luther, eine christliche Tradition, die auch heute noch gepflegt wird.
Wie alt die Tradition ist, das vermag ich jetzt nicht zu sagen, aber sie hat natürlich die entsprechenden Wurzeln nicht. Also auch der Apfelbaum, das ist in der Bibel schon so belegt, ist auch der Baum, unter dem eine Frau ein Kind zur Welt bringt. Nicht, das hängt mit der erotischen Dimension, die der Apfelbaum von Alters her hat, eben auch als Lust- und Wonnegarten bis in die keltische Mythologie zurück. Damit hängt das tatsächlich zusammen. Also ich habe zu meiner Hochzeit auch einen Apfelbaum geschenkt bekommen, und zwar einen mit zwei Sorten, wie sich das dann gehört, nicht?
Und ist er schön.
Der auch wächst auch und gedeiht, jawohl.
Nicht nur zur Hochzeit, wie für den Theologen Martin Arnett, auch zur Taufe werden Apfelbäumchen verschenkt. Clara hat zum Beispiel einen bekommen.
Ich empfinde es ein bisschen als Symbol der Liebe und man kann sich einen Apfel ja auch gut teilen. Also man kann reinbeißen und der andere kann auch reinbeißen. Wir haben ihn in unseren Garten eingepflanzt. Der Apfelbaum, aus dem ist leider nichts geworden.
Aber aus dir.
Und außerdem, ich habe auch noch einen Rosenstock bekommen und der ist sehr schön geworden. Und jetzt habe ich weiße Rosen im Garten.
Rosen statt Äpfel. Auch Apfelbauer Georg Loferer hat seine ganz persönliche Tradition. Einen eigenen Baum, ja. Allerdings wurde der nicht zur Taufe, sondern zur Kommunion gepflanzt, und zwar von ihm selbst. Und ein Apfelbaum sollte es bei ihm auch nicht sein. Der Pomologe wollte selbst eine Weide.
Die haben mir gewünscht, einfach als Kommunionsgeschenk, und dann habe ich die eingepflanzt. Aber gut, die wachsen extrem, weil es halt nasser Stand und die Kühe sind immer drunter und das ist schon außergewöhnlich schnell gewachsen. Apfelbaum ist ja bei uns jetzt nichts Besonderes, sage ich mal so. Und ich weiß nicht, warum ich da, ich wollte halt damals einfach mal Weide haben.
Inzwischen kann Georg Loferer schon im Schatten seiner Weide sitzen, gemeinsam mit den Kühen. So schnell wie die Weide wachsen seine Apfelbäume nicht, aber dafür tragen sie Früchte und werden sehr alt.
Das schwankt ganz stark je nach Sorte, nach Standort. Und generell kann man sagen, Birnbäume werden deutlich älter, also vor allem Mostbirnbäume, also sprich Wirtschaftsbirnbäume, die können schon auch über 200 Jahre alt werden. Bei Apfelbäumen kann man grob sagen, ist meistens 100 das Maximum. Es gibt aber einzelne Apfelbäume, tatsächlich, die über 150 sind. Also wir haben einige gefunden, die nachweislich über 150 Jahre sind. Aber das ist wirklich ganz eine seltene, extreme Ausnahme. Also normalerweise Apfelbaum, wie ein Mensch, sage ich mal, 80 bis 100. Und Birne halt dann nur ein Stück älter.
Oft stehen in Bayern Linden auf Höfen oder Apfel- und Birnbäume. Eine Kommunionweide neben dem Bauernhaus ist da natürlich etwas ganz Besonderes. Bei Georg Loferer ist es so: Die Weide steht hinterm Haus, vor dem Haus der Paradiesapfelbaum und direkt ans Haus schmiegt sich ein alter Birnbaum.
Ich habe gelesen, dass so Obstbäume, Apfelbirnbäume am Haus angeblich auch schützen sollen, hätten schon die frühen Germanen gesagt. Für dich so, wenn du morgens rausguckst und dann sind schon Birnen vor deinem Fenster vom Baum?
Es ist natürlich schön, aber ich bin es natürlich auch irgendwo gewohnt. Diese ganzen Blätter auch vor die Fenster, das kühlt natürlich enorm. Also es hat jetzt in Zeiten des Klimawandels sicherlich positive Effekte auf das Hausklima, ja.
Und wie alt ist der Birnbaum?
Die sind zum Hausbau gepflanzt worden, also 1903. Also die sind jetzt 118 Jahre alt. Aber ich finde die Birne auch gut. Also ich bin weder besonders für den Apfel noch besonders für die Birne.
Aber haben Sie eine Erklärung, warum dann die Birne nicht in der Bibel und in jedem Märchen kommt, sondern der Apfel?
Ich vermute, dass zu der Zeit wahrscheinlich die Birne in dem Gebiet noch gar nicht domestiziert war. Man hört zumindest nie was in Geschichten, aber ich muss sagen, ich weiß es nicht.
Also genau. Die Birne hätte es auch verdient.
Die Birne hätte es genauso verdient, ja.